Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Mal schauen, ob man mich hört oder ich das hier noch verbiegen muss. Das funktioniert ganz gut, glaube ich. Ne? In den hinteren Reihen geht es auch noch. Sehr gut. Dann springen wir ins kalte Wasser. Wer schon mal bei einer Lesung von mir war, hat möglicherweise gehört, dass ich als lesefauler Autor verschrien bin. Also jemand, der lieber mit seinem Publikum plaudert, als ihn vorzulesen. Da das Ganze hier nun aber Lesung heißt, werde ich der Pflicht Genüge tun und habe auch ein Buch dabei. Habe gestern noch mal die eindringliche Warnung bekommen, du bist in der Lesebude. Das Publikum ist eher jugendlich. Das war gestern ein kleiner Schock, weil man mir dann sagte, das kann sehr jugendlich sein, ohne dass sich jemand da genau festlegen wollte. Und ich dachte, ich stelle die Lesung um, die üblichen Lesestellen. Also ein bisschen stimmt es mit dem Jugendlich, aber die meisten sind doch schon etwas älter als du. Und gestern war ich sehr geschockt und dachte, dann suche ich mir eine neue Stelle zum Lesen raus. Sollte es gleich also ein kleines bisschen holpern, seien Sie nachsichtig, es liegt an der neuen Stelle. Und ich bin jetzt innerlich aber sehr entspannt, dass die Altersgruppe so ungefähr dem üblichen Publikum entspricht und hoffe, dass Sie sich auf das Spiel mit dem Lesen einlassen, mit dem Plaudern. Lesen werde ich ohnehin ein wenig. Dieses Spiel funktioniert so, wenn ich dann gleich aufhöre mit dem Lesen und Sie mich 2 bis 3 Minuten schweigend anstarren, dann habe ich die nonverbale Botschaft verstanden. Ich klappe das Buch wieder brav auf und lese, bis die halbe Stunde vorüber ist, weiter. Ich würde mich aber freuen, wenn wir plaudern könnten. Und jetzt muss ich sehen, ich habe die Dame und den Herrn nebenan nicht gewarnt. Wäre es unter Umständen möglich, dass Sie mit dem Mikrofon, wenn es zum Plaudern kommen sollte, rüber zum Publikum gehen? Super. Also, dieser Fallstrick ist genommen. Sie kommen jetzt nicht damit raus, dass ich Sie nicht verstehen kann, weil große Halle und schwache Stimme und Grippe. Gut. Nachdem diese Konditionen geklärt sind, kommen wir zu Azur. Ich hoffe, nicht allzu viele sitzen hier jetzt, die einen neuen Elfenroman erwartet haben. Falls doch, Sie sehen schon von außen die falsche Farbe, alles ist anders. Das Buch ist blau, nicht grün, keine goldene Schrift, doch ein bisschen, aber es steht nichts mit Elfen drauf. Kein zusammengesetztes Substantiv, in dem das Wort Elfen vorkommt. Es ist eine ganz neue Welt. Und zumindest dieses erste Buch ist ausnahmsweise auch einmal komplett elfenfrei. Und Sie müssen da so ein bisschen durchkommen, die ersten 200 Seiten. Das hat mir jemand gesagt, der das, glaube ich, positiv meinte. Es liest sich wie ein historischer Roman am Anfang und dann ist es doch irgendwann Fantasy. Also wundern Sie sich nicht, wenn das so 200 Seiten lang nach einem historischen Roman im spätmittelalterlichen Italien klingt. Das war meine Absicht, aber irgendwann gibt es dann Magie und die Dinge werden anders und es klingt ein bisschen wieder, wie Sie das von den Elfen kennen. Doch nun kommen wir zu der hoffentlich ganz jugendfreien Lesestelle. Und hatte ich gesagt, dass ich auch dafür berüchtigt bin, dann an der spannendsten Stelle aufzuhören, weil mir im Verlag mal jemand gesagt hat, so verkaufen Sie Bücher. Also seien Sie nicht allzu überrascht. Noch eine Kleinigkeit. Auf gewisse Weise fange ich hier auf Seite 79 am Anfang des Buches an. Das Buch hat einen Prolog und ja, der ist 78 Seiten lang. Es ist leicht over the top für einen Prolog. Liest sich aber hervorragend als eine Novelle für sich, die mit der Welt zu tun hat. Warum es den Prolog so gibt, werden Sie dann im zweiten Drittel des Buches auch wieder verstehen. Doch nun zum eigentlichen Anfang. Noch vor dem Ende der Messe würde er seinen Vater töten. Milan blickte von der Galerie hinab in den Kuppelsaal des Oktagons. Da stand er, Nandus Tormeno, die Arme weit ausgebreitet hinter dem Altar, auf dem sich als einziger Schmuck eine silberne Mondscheibe erhob und predigte. Er war von hagerer, asketischer Gestalt, das Haar ergraut, doch immer noch voll. Aufrichtige Buße ist die Flamme, die jeglichen Makel aus unseren Seelen zu brennen vermag. Etwa 80 Aufrechte waren gekommen, um ihm zu lauschen. Genug, befand Milan, um seinen mörderischen Plan umzusetzen. Er trachtete seinem Vater nicht etwa nach dem Leben. Er wollte töten, was der Erzpriester noch viel mehr schätzte als seinen Leib, seinen Namen. Sein Vater stand in der Mitte des mächtigen Tempelbaus. 30 Schritt hoch erhob sich das Oktagon, ein streng geometrischer Turm mit 8 Seiten aus massivem Mauerwerk, ohne Fenster, ohne Lichtschächte. Die Tempel des Herrn des Himmels waren ummauerte Finsternis. Einzig im Zenit der Kuppel, die sich über dem Oktagon spannte, war ein großes, rundes Fenster eingelassen. So stand der Priester, wenn er zur Mittagsstunde seine Messe hielt, in einer Sturzflut goldenen Lichts. Und wenn das silberne Auge des Gottes in den wenigen Nächten, in denen er seinen Kindern seine volle Aufmerksamkeit schenkte, groß und rund am Himmel stand, dann wurde das Oktagon ein magischer Ort, getaucht in geisterhaftes Licht. Dies waren die Messen, die Milan am liebsten waren. Ganz gleich, was sein Vater predigte, es war der Zauber der Nacht, der ihn dann gefangen nahm. Eine solche Nacht hätte er niemals durch seine Tat entweiht. Die Stunde der Dämmerung, jene kurze Spanne, die nicht mehr Tag, aber auch noch nicht ganz Nacht war, war die angemessene Zeit, um eine Tat zu begehen, die selbst wohlwollend bestenfalls zwielichtig genannt werden konnte. Jetzt drang das Abendrot in das Dunkel des Oktagons. Wie geisterhafte Schlangen erhoben sich Säulen blaugrauen Rauchs aus den Räucherpfannen rings um den Altar. Schwerer Weihrauchduft erfüllte den Kuppelsaal, machte leicht benommen und verlieh der ohnehin schon mächtigen Stimme seines Vaters noch mehr Gewicht. Euer Leumund ist das Gold eures Seins, verkündete Nandus eine seiner liebsten Thesen, denn er, euer Ruf, wird euren Tod überdauern. Er ist der einzige Wert, der in einer Welt der Vergänglichkeit von Bestand ist. Nandus drehte sich um seine eigene Achse, so dass die Gläubigen, die in kleinen Grüppchen im Kuppelsaal standen, sein Antlitz sehen konnten. Es gab keine feste Ordnung dort unten. Wer die Messe besuchte, dem war überlassen, an welchen Platz er sich stellte. Deshalb wanderten die Priester, während sie predigten, immer und immer wieder rings um den Altar, der sich in der Mitte des Oktagons erhob. Das nachtschwarze, schmucklose Messgewand ließ die Arme seines Vaters wie Flügel erscheinen, als er sie anhob und die Gläubigen aufforderte, mit ihm zu singen. Unter den Armen war nun das fast bodenlange mondweiße Hemd zu sehen, das die Amtstracht der Priester abrundete. Kurz erhaschte Milan einen Blick auf das Breitschwert, das sein Vater als Zeichen seines Ranges an der Hüfte trug. Die Erzpriester waren die einzigen Diener des Herrn des Himmels, denen es gestattet war, eine Waffe zu tragen. Vollkommenheit, sie zu erreichen, sollte unser täglicher Ehrgeiz sein, hallte die volltönende Stimme seines Vaters von den mächtigen Wänden wider. Dieses Streben nach Vollkommenheit war der Fluch, der auf Milans Leben lastete. solange er denken konnte, bestimmte sein Vater über jede Stunde seines Tages. Immer hatte er zu lernen und so sehr er sich auch anstrengte, immer fand Nandus etwas an ihm auszusetzen. Sein Vater hingegen, der asketische Nandus Tormeno, der berühmte Erzpriester von Cilia, führte, was immer er begann, in Vollkommenheit zu Ende. Nichts missglückte ihm je. Darauf gründete sich der Stolz seines Vaters, sein ganzes Leben, und das würde er ihm nun nehmen. Vor den versammelten Gläubigen sollte er erschrocken und hilflos dastehen. Ein paar Herzschläge nur würde es dauern, zu töten, was er sein Leben lang aufgebaut hatte, seinen Ruf. Milan prüfte das mit Ruß geschwärzte Seil, das durch einen Eisenring oben in der Kuppel lief. Er würde es durch seine Rechte gleiten lassen, um seinen Sturz zu verlangsamen. Nervös tastete der Priestersohn nach dem zweiten Seil, das hinten durch seinen Gürtel lief. Der Knoten fühlte sich stark an. Dieses Seil würde ihm das Leben retten. Entschlossen zog sich Milan die Krähenmaske vors Gesicht. 2 Jahre hat er in aller Heimlichkeit an dieser Verkleidung gearbeitet. Seit jener Nacht, in der Nandus ihn so unbarmherzig mit dem Rohrstock verdroschen hatte, dass seine beiden älteren Brüder Juliano und Fabrizio schließlich hatten eingreifen müssen, um dem Rasen ihres Vaters Einhalt zu gebieten. Und das nur, weil Milan 2 Varianten der Mär vom Krähenmann nicht den richtigen Regionen Cilias zugeordnet hatte. Nun würde eben dieser Krähenmann zu Nandus Tormeno kommen, um ihn zu vernichten. Mit Lederriemen festgezurrte Holzstangen verlängerten Milans Arme auf fast das Doppelte. Von ihnen hing wie riesige Flügel nachtschwarzes Leinen herab, auf das er hunderte von Krähenfedern genäht hatte, und doch war das Gefieder lückenhaft geblieben. Egal, das Zwielicht im Oktagon würde die Flügel schon echt aussehen lassen. Entschlossen stieg er auf das steinerne Geländer der Galerie, bereit, sich in ein neues Leben zu stürzen. So, jetzt gleich springt er. Ich höre hier auf. Jetzt beginnt das eben angekündigte Spiel mit den 2 Minuten. Ich bin sehr gespannt. Das ist ja schon mal eine harte Ansage hier. Ha! Danke. Hätten Sie ein Mikrofon? Also ich verstehe es und im Zweifelsfall wiederhole ich es, ja? Danke.
Okay,
ja.
Gut. Mhm. Sie haben ja auch zu DSA mehrere Bücher und Spiele gemacht. Und ich wollte Sie fragen, ob Sie auch in Zukunft vorhaben, in diesem Universum noch etwas beizutragen.
Ja, DSA heißt Das Schwarze Auge, ist das erfolgreichste deutsche Rollenspiel. Und ich habe gerade diesen Montag etwas dazu beigetragen, als der neue DSA-Roman von mir und Robert Corvus erschienen ist, der 5. Band der Filiasson-Saga. Und bevor diese Frage kommt, es sollen 12 Bände werden, so wie das alte Rollenspiel-Abenteuer 12 Abenteuer hatte. Und anfangs wurden wir belächelt und man hat uns so gesagt, 12 Bücher... Ist das nicht vielleicht ein bisschen viel für Rollenspielabenteuer? Dennoch haben wir mit dem Heine Verlag Verträge über je 400 Seiten abgeschlossen und uns bisher noch kein einziges Mal dran gehalten. Nicht, dass Sie sich jetzt Sorgen machen, Sie bekämen so 350 Seitenbüchlein von mir. Also wenn Sie die Elfenromane kennen, wissen Sie ja, dass ich es gerne etwas dicker mag. Dieser Fluch hängt mir auch bei den DSA-Romanen nach. Das aktuell am Montag erschienene 400-Seiten-Buch hat 620 Seiten. Ähnlich ist das Verhältnis bei den anderen. Und ja, also ich bin dieser Welt nach wie vor sehr verbunden. Und Sie können ja weiterrechnen, es sind so 2 pro Jahr geplant, also bis Anfang die 2020er hinein wird es weitere Das Schwarze Auge Romane von mir und Robert Corvus geben und die sind sehr facettenreich. Es geht um die Wettfahrt von Filiasson Fockwulf und Beorn dem Blender. Besuchen Sie, wenn Sie Zeit haben, mal eine Lesung mit mir und Robert Corvus. Dies anders, also sollte ich Ihnen hier schräg vorkommen mit meiner Ankündigung, ich plaudere lieber mit Ihnen, als dass ich hier lese. Diese Lesungen sind noch ganz anders. Die fangen in der Regel damit an, dass Robert und ich uns streiten, weil wir schreiben die verschiedenen Perspektiven. Beorn den Blender, ein Sozialrevolutionär, so stelle ich das gerne vor. In den Augen von Robert ist er irgendwie ein mordender Plünderfahrer, was aber nur üble Propaganda ist. Und so in dieser Art geht das dann so erstmal 10 Minuten hin und her. Wir tauschen Halbwahrheiten aus über unsere Charaktere. Sie müssen sich dann entscheiden, wer von uns weniger lügt. Und das war aber noch nicht das Schlimmste. Fester Bestandteil dieser Lesung ist, dass Sie, das Publikum, singen. Ja, Sie haben richtig gehört. Also Sonntag auf der Leseinsel gibt es das nächste Experiment dieser Art und Samstagabend in der Buchhandlung Ludwig am Bahnhof. Ich muss gestehen, nachdem ich 25 Jahre lang Lesungen mache, war ich extrem skeptisch, als Robert Corvus mit diesem Vorschlag kam, ich lasse die singen. Ich habe das für schlechterdings unmöglich gehalten, aber dass ich in guten Augenblicken ein netter Mensch bin, habe ich ihm gesagt, okay, wir probieren das mal eine Lesung lang aus. Der bekommt das hin. Also es ist mir nach 2 Jahren nach wie vor noch ein Rätsel, wie er es macht, weil viele beginnen schon mit einer gewissen Skepsis, wenn wir anfangen vom Singen zu reden, was Robert noch nie aufgehalten hat. Also wenn er skeptische Gesichter sieht, fängt er an, Liedzettel zu verteilen. Und gemeinerweise nimmt er immer Melodien, aus denen man nicht rauskommt. Man hat die irgendwie schon mal gehört, sei es nun das Biene-Maja-Lied oder Drunken Sailor. Und er lässt seiner dichterischen Ader freien Lauf. Es ist unterschiedlich qualitätvoll, aber da wir in Anführungszeichen Wikinger-Romane schreiben, es geht um Thorwaler, ist ohnehin die Hauptsache, dass sie laut sind. Das schafft das Publikum jedes Mal. Also den Vogel abgeschossen hat er, als er es geschafft hat, den nicht mehr ganz jungen Leiter einer Universitätsbibliothek zum Mitsingen zu bringen. Ich hätte vorher hohe Summen dagegen gewettet, nachdem ich mich eine Viertelstunde mit dem Herrn unterhalten hatte, dass der auf gar keinen Fall mitmacht. Er tat es. Also sollten Sie am Samstagabend Zeit haben oder am Sonntagnachmittag, und sollten Sie in der Stimmung sein, hier vor vielen Zeugen auf der Buchmesse zu singen, wagen Sie es vorbeizukommen.
Danke für die Frage. Da habe ich noch eine zweite Frage. Ich glaube, sie nervt Sie wahrscheinlich, weil Sie das bestimmt aufgehört bekommen. Aber wie sieht es denn mit einer Fortsetzung zu Die Elfen aus?
Ja, die Frage kommt in der Tat oft, aber nerven tut sie eigentlich nicht, weil die zeigt ja, dass meine Elfenromane beliebt sind. Also ich bekomme im Moment so 1 bis 2 Facebook-Fragen, E-Mails täglich, wann denn das nächste Elfenbuch kommt. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Es gibt 2 große Themenbereiche, die ich bei den Elfen gerne noch bearbeiten möchte. Zum einen wäre das Emmerells Jugend. Mit Elfenmacht gibt es ja schon einen ersten Roman dazu, aber da käme noch ganz viel. Oder aber die Schattenkriege, das ist jene Epoche des Bürgerkriegs unter den Elfen, in der Alataya gegen Emmerell rebelliert und das Ganze sehr dramatische Ausnahmemaße annimmt. Also das sind so die beiden großen Themenfelder. zu denen in den 2020ern sicher Elfenromane erscheinen werden. Vorher wahrscheinlich nicht. Es kann auch früh in den 2020ern sein, das hängt davon ab, wie die Dinge so laufen, aber mein letztes Elfenbuch habe ich ganz sicher noch nicht geschrieben, solange nicht irgendwelche dramatischen, unvorhersehbaren Ereignisse eintreten. Da gibt es noch etliche Pläne. Weitere Fragen? Ja? Einfach mal laut.
Ja, ich habe auch einmal zwei Fragen. Einmal nochmal zum Thema DSA. Spielen Sie auch noch selbst? Also sind Sie noch aktiv Rollenspiele?
Und die selten. Also ich habe vor kurzem ein Experiment mit meinen Kindern unternommen, das überraschend endete. Also zum einen lief es sehr klischeeartig ab. Meine Tochter, fast 14, spielte dann eine Elfe. Mein Sohn, knapp 12, ein Zwerg, irgendwie so eine klassische Besetzung in der Rollenspielrunde. Und da die sich im wirklichen Leben schon nicht richtig mögen, meistens, außer es gibt Druck von außen, dann sind die wie Pech und Schwefel, aber familienintern ist nicht lustig am Frühstückstisch mit denen gerade. Und das haben die Rollenspielen dann auch weiter fortgesetzt als Elfe und Zwerg. Es war nett, dann als Vater mal in einer anderen Rolle zu sein, als Spielleiter. Und dann kam aber am nächsten Tag die erstaunliche Aussage meiner Tochter: Ich habe jetzt noch die ganze Nacht davon geträumt. Ich glaube, das ist zu spannend für mich. Dann haben wir das Experiment erstmal auf Eis gelegt. Ich hoffe aber, es gibt eine Fortsetzung, weil mein Sohn fand das überhaupt doof und wieder sehr seine große Schwester und er hätte gerne weitergespielt, aber Rollenspiele, ein Spielleiter, ein Spieler ist so eine Sache, kann man machen, aber lustiger ist es anders.
Die zweite Frage, sind Sie demnächst irgendwann nochmal in Hamburg zu einer Lesung?
Bitte nochmal?
Sind Sie demnächst nochmal in Hamburg zu einer Lesung?
In Hamburg war ich gerade, aber eher hobbytechnisch unterwegs. Und also ich komme, wenn ich eingeladen werde. Das Problem ist, ich wohne in Krefeld im Rheinland und berechne dann Fahrtkosten. Und ab und zu kriege ich mal so eine böse Mail: Sie waren noch nie in Stralsund, mögen Sie uns nicht? Nein, es liegt einfach daran, dass die Buchhändler sich ausrechnen, verdammt, wenn er von Krefeld nach Stralsund kommt und wieder nach Hause fährt, sind die Reisekosten höher als sein Lesungshonorar. Schwierig. Aber also grundsätzlich komme ich dahin, wohin ich eingeladen werde und auf Conventions hin und wieder auch ganz ohne Honorar, weil ich die Fantasy-Szene mag und die auch so zum Teil besucht hätte, und wenn man dann eine Lesung noch damit kombinieren kann, dann ist das ja prima. Gerade sind sehr viele Lesungen auf meiner Internetseite angekündigt, also in der nächsten Woche bin ich außerhalb Leipzigs noch viel unterwegs, in Ulm, in Erfurt, bei Bremen, das ist ja schon fast Hamburg, auf den namenlosen Tagen in Süke und am Sonntag dann in Bonn nächste Woche, und dann ist erstmal eine Weile Pause, weil das nächste Buch fertig werden muss.
Danke.
Ja.
Ich habe auch eine Frage, und zwar: Welches Buch hat wirklich ewig gedauert, bis es fertiggestellt wurde von Ihnen?
Also das schwierigste Buch war Nebenan. Das ist mein einzig humoristischer Roman. Und da bin ich an meine Grenzen gestoßen, muss ich sagen, weil als Autor liest man halt seine Sachen nochmal und nochmal. Wenn man seine eigenen Witze zum dritten Mal liest, fragt man sich, ob irgendjemand da womöglich drüber lachen wird oder ob das alles nur schrecklich doof ist. Und das hat mich monatelang begleitet. Ich war am Ende sehr glücklich, als ich durch war. Es scheint geglückt zu sein, dass die Leute lachen. Also ich habe einmal einen sehr, sehr netten Leserbrief bekommen. Da stand dann drin: Hen, ich bin auf Ihr Buch Nebenan in der Bahn gestoßen. Und zwar saß jemand mir gegenüber und fing dauernd lauthals mitten beim Bahnfahren an zu lachen. Und nach 2 Stunden war ich neugierig, was der denn da so liest und wieso er sich nicht unter Kontrolle hat. Jetzt kann ich es verstehen, es war wirklich lustig. Aber es war auch wirklich anstrengend als Autor.
Und dann, welches Buch ist wirklich das absolute Herzblut, wo Sie wirklich richtig viel, ja, was Sie lieben von Ihren eigenen Büchern?
Es ist immer das Übernächste. Weil man beim übernächsten Buch immer glaubt, das wird das Perfekte. Ich werde pünktlich abgeben, ich werde nicht unter Stress sein, ich habe den Kopf voller toller Ideen und die werde ich alle wunderbar umsetzen. Und irgendwann holt einen dann die Wirklichkeit ein. Aber da ich Optimist bin, glaube ich jetzt seit 20 Jahren an das übernächste Buch. Und eines Tages vor der Rente werde ich es schaffen.
Vielen Dank.
Jo?
Was war die Inspiration jetzt für die Welt von Arthur? Gab es da irgendwie so Römerbauten, die Sie inspiriert haben oder irgendwas?
Ich gehe auf verschiedene Arten an die Erschaffung eines Romans und sehr oft spielt dabei mit, dass ich, obwohl ich Fantasy schreibe, in High-Fantasy-Welten und so auf den ersten Blick sehr weit weg von unserer Welt bin, dass ich mir ein aktuelles Thema aussuche und mir vornehme, darüber zu schreiben. Und das aktuelle Thema für Azur ist Fake News. Und wenn man tiefer hineinschaut, geht es in diesem Buch halt um das Geschichtenerzählen und um die Bearbeitung der Wahrheit, bis möglicherweise etwas ganz anderes als die Wahrheit die allgemein anerkannte Version zu einem Tathergang ist. Und da wir da in einer magischen Welt sind, in der eine ganz neue Form von Magie erwacht, gibt es da noch ein verschärfendes Moment. Und zwar ist es so, dass das, was die Menschen glauben, anfängt, die Wahrheit zu beeinflussen. Im Extremfall könnte es also passieren, dass, nehmen wir mal an, Sie haben einen aufrechten Bäcker an der Straßenecke und Sie waren 20 Jahre lang glücklich mit dem Graubrot und den Brötchen. Und jetzt fängt irgendeiner in der Straße an, rumzuerzählen, das ist ein Wucherer und der bescheißt und das Mehl ist nicht gut und überhaupt ist er ein ganz übler Kerl. Und die Leute fangen an, das zu glauben. Dann ist es in dieser Welt so, dass der Bäcker anfangen wird, sich charakterlich zu verändern, ob er will oder nicht. Da der Glaube einer Mehrheit die Welt verändern kann, bis hin zu dem Extrem, dass sich auch die Personen darin verändern. Wenn Sie das aber mal ganz konsequent zu Ende denken, gibt es sowas durchaus in unserer nicht so sehr magischen Welt auch. Ich weiß nicht, ob man über Sie schon mal länger Lügen erzählt hat. Das hat Konsequenzen. Also man macht sich da nicht ganz frei von und man fängt an, sich anders zu verhalten als vorher. Und das ist eines der großen Themen. Ja?
Gibt es einen Grund, warum Ihr Buch in Italien spielt?
Ich mochte das Setting. So banal ist es. Ich wollte ein hochmittelalterliches Setting haben, wollte aber zugleich nicht so das ganz klassisch hochmittelalterliche irgendwie mitten in Deutschland irgendwie um 1250, sondern dachte mir, nein, ich nehme dann das spätmittelalterliche Italien mit all den vielen Facetten, mit den Stadtstaaten, die es gibt, mit Anspielungen auf die großartigen Schriftsteller, die es in dieser Zeit anfängt zu geben, über Boccaccio und seinen Decamerone oder über Petrarca. Also diese Dinge fließen hinein. Mein Medievistikstudium hat da ab und zu noch Nachwirkungen, auch nach mehr als 2 Jahrzehnten. Ab und zu sind auch Germanisten überrascht und Medievisten, wenn sie sowas in Fantasy-Romanen finden, das baue ich gerne ein. Und es sollte Mittelalter sein, aber einen eigenen, anderen Ton bekommen. Und deshalb ist es dieses italienische Mittelalter geworden dann. Na, versuchen Sie auf den allerletzten Drücker noch mich zum Lesen zu bringen? Die Uhr tickt. Ich fürchte, ich muss gleich aufhören. Ich weiß nicht, ob der Nächste hier schon bereitsteht, weil meine Zeit ist um. Kommt niemand mehr, höre ich gerade. Also, dann hätten Sie, wenn die Technik nichts dagegen hat, noch ein bisschen Gelegenheit, den weiteren Verlauf zu gestalten. Aber nicht zu lange, weil ich auch noch signieren soll, dort vorne. Eine allerletzte Frage. Ansonsten gibt es Gelegenheit, auch gleich beim Signieren noch zu fragen. Ich muss jetzt dort vorne rüber und wenn Sie ein Buch haben oder einfach mit mir noch ein wenig plaudern wollen, ich denke, die nächste Stunde werde ich am Signiertisch sitzen und vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank, dass Sie Fragen mitgebracht haben. Vielen Dank, dass Sie mutiger sind als ich, weil wenn ich unten im Publikum sitze, stelle ich nie eine Frage, weil ich irgendwie immer Angst habe, ich könnte mich verhaspeln, hochroten Kopf kriegen, das Ganze wird schrecklich peinlich und also schweige ich, selbst wenn mir dringende Fragen auf den Lippen brennen. Danke, dass Sie mutiger waren als ich.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.